Ja, ich darf jetzt den zweiten Teil machen zu der heutigen Predigreihe. Also Pü hatte die Predigreihe 5, ich habe die Predigreihe 6 gemacht. Ja, kurze Einleitung zu dem Text hin. Ihr Einsatz bitte, so lautet oft, wenn man Glück spielt, wenn man Roulette spielt, sagt er vorne drin, ihr Einsatz bitte. Und wenn erst dann alle ihr Einsatz geben, hört, na Gott, los, lass die Kugel fallen. Und viele hoffen dann natürlich, dass die Kugel an den richtigen Platz fällt, damit sie gewinnt. Manche Entscheidungen in unserem Leben verlangen auch viel Einsatz. Kraft und Energie, Geld und Geduld, Tränen, ja Schmerz, manchmal auch Trennungen. Dann fragen wir uns wieder, immer wieder, würden wir uns wieder für Gott entscheiden? Genauso wie früher? Ist es rückblickend, war das richtig, die Entscheidung? Hat mir auch viele Sachen vielleicht reicher gemacht an Erfahrung? Auch bei Jesus ist der Einsatz hoch. Das zeigt auch der Wochenspruch. Wer seine Hand in den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer Jesus nachfolgen will, muss auch verzichten lernen. Darf nicht zurückschauen, muss vorwärts schauen. Wer Gott ernst nimmt, muss Entscheidungen treffen in seinem Leben. In der Bibel haben wir von viele bekannte Leute gehört, wie es Gott sie gefordert hat, aufs Äußerste hinaus. Der Noah, Abraham, Mose, Isaac, alle hat Gott sie gefordert, hat sie aufgebaut und hat sie auch wieder fallen lassen. Auch gerade von Jeremia hat man gehört, den Gott, ja, der Gott um Gottes Willen verspottet wurde. Und im Text von mir ist auch ein bekannter Name, der Elia. Der ist auch mal hoch, mal tief gewesen. So wie jetzt auch bei dem Jeremia. Man kann schon vergleichen, die zwei jetzt so vergleichen miteinander. Aber doch ist die Kernaussage, Gott ist bei mir, er macht mich stark. In dem Text, oder vielmehr nachher, kann man vielleicht auch Jesus und Gott gleichsetzen. Gott war früher in der alttestamentlichen Zeit, Jesus ist heute in der neutestamentlichen Zeit, aber was ich jetzt nachher unter Gott sage, kann man genauso mit Jesus einsetzen. Ich möchte jetzt gerade den Text vorlesen. Der Text steht im 1. König 19, 1 bis 18. 1 bis 18, ja, wobei ich nicht alles draus mache. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weiter und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank, und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Stimmt das so? Ja. Genau. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine zurückgeblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh hin, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging hier vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, füllte er sein Antlitz und seinen Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er aber sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel Melo zum Propheten an deiner Stadt. Ja, wenn man die Geschichte von Elia so vorne nochmal anschaut, dann hat man das Gefühl, er hat richtig Achterbahn hinter sich. Höhen, Tiefen, ja, sein Leben war richtig spannend bewegt. Und ich denke, dass die Tiefen haben sich wahrscheinlich beim Elia mehr hervorgehoben wie die Höhen. Er war ausgesetzt zwischen Todesgefahr und neue Mut wiederbekommen, zwischen Bedrohung und Erfolg, zwischen Niederlage und Sieg, wechseln sie sich sehr häufig ab. Elia war so im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich Israel, als Prophet unterwegs. In der Königszeit von Ahab und Aschaja. Davor vom Kapitel liest man eigentlich so, was das Hauptthema jetzt war in der Situation. Die Trockenzeit. Elia hat dem König Ahab vor 3 Jahren schon verkündigt, dass kein Regen kommen soll. Und auch da ist der Elia geflohen. Er ist in den sogenannten Bach Krit hinkommen und dort wurde auch er wieder versorgt durch Raben. Mit Wasser vom Bach und mit Brot, ja, haben die Raben gebracht. Aber als der Bach versiegte, schickte ihn Gott weiter zur Witwe und ihren Sohn. Viele von euch kennen auch die Geschichte, wo die Witwe gesagt hat, ja, sie hat bloß nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und sonst hat sie nichts mehr und es reicht gerade noch jetzt das letzte Brot. Aber da hat Gott auch geholfen, das Öl wurde nie leer und das Mehl versiegte nie. Und selbst als der Sohn starb, hatten die Witwe Angriffe. Aber Elia hat ihn wieder erweckt. Und nach 3 Jahren sollte er jetzt wieder zurückgehen zu Ahab und verkündigen, dass Regen kommen sollte. Aber das ist nicht so einfach, sondern sie müssen es verdienen, den Regen. Und deshalb hat er zum Ahab gesagt, wir treffen uns auf dem Berg Karmel. Bring du deine Baalspriester mit damals, wo der Ahab praktisch eingeführt hat, oder vielmehr seine Frau, die Isebel, hat die Baalskult eingeführt. Er hat gesagt, bring deine Baalspriester und ich komme allein. Und dann wollen wir mal schauen, wer der Herr ist. Und auch das ganze Volk Israel kam da rauf. Und dann ist die Geschichte vor, kommt ja das mit den 450 Baalspriester, die sollen den Altar bauen. Jeweils hat jeder einen Rind gekriegt zum Schlachten. Ja, und die Götter sollen dann ins Feuer schicken lassen. So war eigentlich die Bedingung. Die Baalspriester bauten einen Altar, legten das Lamm auf, das Opferlamm, und fangen an zu schreien, keine Ahnung, was sie alles gemacht hätten. Und Elia hat hier noch ein bisschen nachgestichelt und gesagt, jetzt komm, passiert doch gar nichts, was ist los? Und dann heißt es immer, dass die Priester sich in Ekstase getanzt haben, sind sogar die Haut aufgeritzt, sodass Blut floss, aber es kam kein Feuer. Obwohl alles drumherum eigentlich ziemlich da war, also es braucht eigentlich nicht viel, bis so ein Funke entstehen könnte, bis das Holz entbrennte. Aber Elia hatte hingegen deutlich gemacht, dass der Herr, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist, dass er der einzige und wahrhaftige Gott ist. Er hat ihn gebeten, er soll Feuer vom Himmel fallen lassen und das Opfer und der Opferaltar und das Opfertier wurde wirklich verbrannt durch das Feuer vom Himmel. Und die Priester flohen und der Elia ging denen hinterher und hat sie alle getötet durchs Schwert. Und danach hat man Wolke kommen sehen und da hat der Elia dann zum Ahab gesagt, geh langsam heim oder gib dich schnell heim, es wird Regen kommen. Und es wurde wirklich ist Regen kommen. Und jetzt natürlich, jetzt kommt es auf den heutigen Text, dass die Isabel das mitbekommen hat und jetzt dem Elia gedroht hat. Auch bei mir, ich habe 3 Punkte. Ich denke, die Geschichten so kann man vergleichen zwischen Elia und Jeremia. Die haben beides Höhe und Tief erlebt und auch oft ja, geduldig sein müssen. Oder Todesdrohungen kriegt hin. Der erste Punkt bei mir heißt, Gott fängt auf. Jeder von uns wird auch so reagieren, wenn wir bedroht werden. Wir werden Deckung gehen, uns verstecken. Ja, vielleicht ja, eine Schutzmaßnahme machen. Von Elia hört man, er ging hin und fliehte mit seinem Diener. Selbst sein Diener, sein treuster Gefährte, ließ er zurück und ging nochmal 1 Tag weiter in die Wüste hinein. Dass ja niemand ihn findet, dass ja niemand weiß, wo er ist. Heutzutage würde wahrscheinlich jeder ihn finden, aber damals hat man versucht oder hat Elia versucht, keine Spuren zu hinterlassen. Und man liest auch, er hat keinen Mut mehr gehabt, er hat keine Kraft mehr gehabt, keinen Lebensmut, er ist verzweifelt. Ich denke, wir können uns da gut hineinfühlen. Auch vielleicht bei uns ist oft so eine Situation gewesen, dass man einfach keine Kraft, keinen Lebensmut hat, keine Aussicht mehr gehabt für irgendwas. Und da sagt Elia und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich denke, nach der langen Reise, die schwere körperliche Erschöpfung war nicht das Einzige, sondern auch das geistliche Depression. Man kann hier wahrscheinlich wirklich von Depressionen sprechen. Der war einfach ausgelaugt, der Elia. Er hat so viel erlebt jetzt, so viele gewaltige Taten gemacht und trotzdem muss er fliehen, hat Angst. Er denkt sich wahrscheinlich, alles war umsonst, was er gemacht hat. Ihm beschlich sogar der Gedanke vielleicht, dass sein ganzes Prophetendasein eine Nutzlosigkeit war. Er hat nichts ausrichten können unter seinem Volk. Er hat nichts ausrichten können, vielleicht auch beim Ahab. Und der ganze Einsatz für den Herrn war umsonst. Ja, man kann wirklich, vielleicht wirklich von einem Burnout reden, im Dienst Gottes. Ja, vielleicht passiert das auch bei uns manchmal, dass man einfach zu viel macht und schuftet und arbeitet, erledige Aufgaben in der Gemeinde und dennoch haben wir kein Ziel oder sehen wir kein Ziel. Und da sagt man uns auch, ja, was bringt man die ganze Arbeit? Es belohnt sich ja sowieso niemand. Elia konnte die Situation von früher schon, wie gesagt, von diesem Begebenheit mit der Witwe und mit dem Bach, wo er auch mehrere Jahre oder mehrere Monate in der Wüste war. Auch da ist er wieder geholfen worden, aber jetzt hat er keinen Bock mehr. Auch die Aussage, was er gemacht hat. War oder ist es Gottes Plan? Denkt er sich, auch wenn es nicht so ausschaut, hat Gott immer einen Plan. Für Elia und auch für uns. Manchmal verstehen wir den Umweg nicht, aber er führt zum Ziel. Es ist immer wieder bezeichnet, dass die Männer in der Bibel Gott nicht stets als siegreiche Helden beschreibt, sondern auch ihre Verzagtheit. So wie wir vorher gehört haben vom Jonah. Und auch von anderen Leuten wie Abraham, Jakob oder Mose und David, alle haben Schwäche gehabt. Alle waren begrenzt schuldig. Gott bediente sich normale Menschen für seinen Dienst. Auch wir sind normale Menschen, die für Gottes Dienst tätig sind. Vielleicht kommt auch manchmal bei uns der Gedanke, tauge ich überhaupt was dazu? Bin ich nicht so schwach? Ich bin selber schuldig. So wie die Elia hat sich über selbst geklagt, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Um zu bezeichnen ist für uns, für mich, sage ich mal, dass Gott sich auch um seine verzagten Diener kümmert. Dass Gott uns kennt und er sie kennt. Ja, er kümmert sich um uns. Zum Zweiten, Gott baut auf. Wenn man krank ist, heißt es so schön, sich gesund schlafen. Gott gibt erstmal Elia erstmal eine Ruhe. Er legte sich nieder und schlief unter dem Ginsterbaum. Manche sagen auch Wacholder oder ja. Der beste Weg zur Besserung ist wirklich die Ruhe, Schlaf. Er soll sich ausruhen von der ganzen Strapaze, Emotionen und Eindrücke der vergangenen Tage. Gott gönnte ihm die Ruhe. Und er schickt einen Engel zu dem Elia. Also er lässt ihn nicht allein dort in der Wüste, sondern gibt ihm Geborgenheit, gibt ihm jemanden zur Seite, wo ihn ja, wieder Mut gibt und Kraft gibt. Zweimal ließ er ihn schlafen, also nicht nur beim ersten Mal, sondern wirklich schlafen, was gegessen, wieder geschlafen, wieder aufgeweckt, wieder essen und dann los geht's. Allein schaffen wir das nicht. Aber der Engel des Herrn kam und gibt uns wieder Kraft. Er versorgt den Dia mit Brot und Wasser. Ja, neue Nahrung, neue Hoffnung, neue Kraft für die Zukunft. Gott lässt seine Mitarbeiter nicht allein oder verlassen zurück. Auch wenn es jetzt am Anfang so ausgeschaut hat. Wenn man den Text am Anfang so gelesen hat, dann sagt man auch sich, ja, was bringt es jetzt, dass Elia die 450 Baalsbücher umgebracht hat und jetzt muss er flüchten von dem Ganzen. Aber so wie ich schon gesagt habe, Gott kennt immer den Weg schon. Er ist immer einen Schritt voraus vor uns und denkt vor uns mit. So war es beim Jeremia und so ist es auch beim Elia geschehen. Gott richtet uns, ihn wieder auf. Er gibt Kraft für neue Aufgabe und Dienst. 40 Tage und 40 Nächte hat jetzt so viel Power gehabt, der Elia, dass er wieder neue Taten krank gegangen ist. Er ist um diesen Berg Horeb gegangen. 40 Tage ist vielleicht auch so eine Anspielung an die Fastenzeit. Verzichte auf was? Verzichte, wieder neu ausrichten, wieder neu vielleicht Kraft tanken. Auch damals schon. 40 Tage, 40 Nächte. Als Drittes, Gott stärkt neu. In die Höhle ankommen, Berg Horeb. Horeb ist ja auch bekannt gewesen, schon unter Moses Zeiten, wo Mose die Offenbarung bekommen hat, die also 10 Gebote. So kommt der Elia auch dorthin. Und jetzt packt praktisch Gott seine ganze psychologische Taktik aus. Oder da sein väterlicher Instinkt sogar. Er liest nochmal alles erzählen, was Elia ihn belastet. Er sagt ja in Vers 9, was machst du hier, Elia? Obwohl das eigentlich der Herr schon müsste eigentlich wissen, was er Elia da macht. Aber er will es nochmal wissen. Er will wirklich jemand, ein Gesprächspartner sein von Elia, ein Freund sein, wo zuhört. Das war eine Aufforderung an Elia, seine Situation ehrlich zu schildern. Elia antwortete ihm auch wahrheitsgemäß, wie ich sich in seiner Situation darstellte. Ich habe geeifert für den Herrn, hat er gesagt, und hat wirklich für sein Volk Israel verkündigt, was Gott mit ihnen vorhat. Er hat das gemacht, was er machen soll. Ja, und trotzdem ja, hat er nicht gepackt, das im Kopf wahrzuhaben. Gott wollte, dass Elia spürt und merkt, dass er nicht alleine ist mit seinen Problemen. Wenn wir oft so stark irgendwo eingebunden sind, dann bekommen wir auch vielleicht auch so Verzweiflung und denken auch, ob überhaupt das Richtige ist, was wir hier machen. Und dann geht es ja weiter mit dem Text. mit dem starken Wind und mit dem Feuer, mit dem Erdbeben. Gott zeigt, wie er stark er sein kann. Starker Wind, Erdbeben, Feuer, das sind so die elementare Gewalten, die natürliche Gewalten, wo wir als Menschen schier nichts machen können. Aber nein, Gott kann anders. Er kommt im sanften Sausen, im stillen, sanften Sausen. Er kommt nicht gewaltig, sondern er kommt ruhig. Er möchte nicht mit vorherrschen, er möchte nicht zeigen, ich bin der Herr im Haus, sondern er kann ja auch sagen, okay, ich bin auch ein liebender Gott, ein ruhiger Gott. Ein Gott, wo zuhört und wo auf darauf achtet und uns in der Leue lässt, in unseren Situationen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir alleine sind. Und jetzt bekommt Elia dann wieder die neue Aufgabe. Er kriegt Mut und Kraft, weiterzugehen, neue Mitarbeiter zu akkreditieren, ein neuer Begleiter, wo ein Prophet, wo von ihnen in seiner Stadt kommt. Es geht weiter. Das gibt Mut, auch für unsere Aufgabe, dass Gott uns Begleiter stellt, zur Seite stellt, dass wir neue Aufgabe gemeinsam machen können. Auch vielleicht, wenn es dann oft so aussieht, dass wir den Weg unter durchgehen und manchmal schwere Wege gehen müssen. Aber Gottes Weg ist doch anders. Und ich hoffe, dass dann mir wieder gestärkt und wieder mit voller Tatenkraft rauskommt und wieder neu kommt, vorwärts kommt. Das wünsche ich euch, wünsche ich mir für die kommende Zeit, dass wir mit voller Kraft wieder schöpfen können und wieder neu in unserer Arbeit zu tun. Nochmal die drei Punkte. Gott fängt auf, Gott baut auf und Gott stärkt neu. Amen.